Ja. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Geschwister, ich bin heute etwas aufgeregt. Ihr könnt euch sicher denken, warum. Aber das hat nicht nur mit der Predigt selbst zu tun. Nach meinen bisherigen Predigtversuchen, die ich generell vom Rednerpult gehalten habe, stehe ich nun das allererste Mal in meinem Leben hier oben auf der Kanzel, um zu predigen. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, mir das aufzuheben und erst mit der bestandenen Examensprüfung die Kanzel zu betreten, einfach weil ich eine gewisse Ehrfurcht habe vor diesem Ort hier, von dem aus ich selbst schon so viel Wichtiges für mein Leben gehört habe. Aber vor allem kann man sich am Rednerpult doch ein bisschen besser festhalten. Da kann man sich ein bisschen verstecken und man ist nicht so wie jetzt gerade hier über der Gemeinde, so auf dem Präsentierteller. Also warum stehe ich nun heute doch hier oben? Das liegt daran, dass ich mich im Vorfeld natürlich mit unserem Predigttext beschäftigt habe, ziemlich intensiv. Und je mehr ich diesem Text nachgegangen bin und seine Aussagen reflektiert habe, umso öfter kam mir der Gedanke auf, das ist kein Text für das Rednerpult. Ich dachte, allein schon wenn ich diesen Text vorlese, mit dieser Kraft und mit den Aussagen, dann gehört das auf die Kanzel. Also, musst du da hoch, habe ich mir gesagt. Und wenn du da oben bist, kannst du auch gleich von oben predigen. Und deshalb stehe ich jetzt hier und ich hoffe, ihr seid nun genauso gespannt auf unseren Text für den heutigen Sonntag wie ich. Ich lese aus dem Propheten Jesaja das 61. Kapitel. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Herzens, Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise. Sie werden die alten Trümmer wieder aufbauen und, was vor Zeiten zerstört worden ist, wieder aufrichten. Sie werden die verwüsteten Städte erneuern, die von Geschlecht zu Geschlecht zerstört lagen. Fremde werden hintreten und eure Herden weiden und Ausländer werden eure Ackerleute und Weingärtner sein. Ihr aber sollt Priester des Herrn heißen, und man wird euch Diener unseres Gottes nennen. Ihr werdet das der Völker Güter essen und euch ihrer Herrlichkeit rühmen. Dafür, dass mein Volk doppelte Schmach trug und Schande ihr Teil war, sollen sie doppelten Anteil besitzen in ihrem Lande und ewige Freude haben. Denn ich bin der Herr, der das Recht liebt und Raub und Unrecht hasst. Ich will ihnen den Lohn in Treue geben und einen ewigen Bund mit ihnen schließen. Und man soll ihr Geschlecht kennen unter den Heiden und ihre Nachkommen unter den Völkern, dass, wer sie sehen wird, erkennen soll, dass sie ein Geschlecht sind, gesegnet vom Herrn. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Denn gleich wie Gewächs aus der Erde wächst und Same im Garten aufgeht, so lässt Gott der Herr Gerechtigkeit aufgehen und Ruhm vor allen Heidenvölkern. Amen. Wir wollen noch einmal beten. Großer Gott, ich danke dir für diesen wunderbaren Text und ich bitte dich, dass du durch uns sprichst, durch deinen Geist. Und ich bitte dich herzlich, Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündigt. Amen. Ja, was für ein dominanter Typ dieser Jesaja. Ich selbst habe ja im Großen und Ganzen ziemlichen Respekt vor diesen Leuten, die absolut davon überzeugt sind, dass das, was sie gerade sagen, total wichtig und lebensnotwendig ist für den Zuhörer. Und dass dieser ohne die Nachricht völlig unterbelichtet bleibt und desinformiert ist. Sicher fallen euch selbst solche Menschen sofort ein. Man kennt sie einschlägig aus den Home-Shopping-Kanälen, aus der Politik oder der Finanzberatung. Allerdings geht es dort meist darum, irgendetwas zu verkaufen. Ich habe ja auch einige Jahre in einem Callcenter gearbeitet. Da kam es nicht so genau auf die Qualität des Produktes an. Das war eigentlich egal. Sondern es lag viel daran, wie man den potenziellen Kunden erstmal anspricht. Wenn da ein Mitarbeiter eine gute Strategie hatte, das Produkt glaubhaft als seriöse Sache an den Mann zu bringen, dann hatte er Erfolg und die Redewendung wurde sofort von allen Kollegen kopiert und das Ansehen und der Umsatz stieg. Und wir haben es heute mit der Spezies der Propheten zu tun. Und man mag meinen, dass Jesaja hier der absolute Chefverkäufer in Sachen Prophetie ist. Dieser Eingangssatz, den er hier verwendet, um sich Gehör zu verschaffen, der ist einfach großartig. Ich lese ihn nochmal. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt. Man bleibt bei diesen ersten Worten hängen, weil sie so viel Autorität haben, dass ich kurz überlegt habe, mir in Zukunft anzugewöhnen, Predigten generell damit zu beginnen. Das schlägt auf jeden Fall ein wie eine Bombe. Und da soll sich mal jemand trauen, nicht zuzuhören. Aber mal in Ruhe schauen wir auf unseren Text, ob denn das Gesagte dem Anspruch dieser ersten Worte auch standhalten kann. Mit diesen spannenden Worten beginnt in unserem Abschnitt die Aussicht für das Volk der Israeliten. Dieses Volk kommt gerade aus dem Exil im Babylonischen Reich. Eine enorm lange Gefangenschaft liegt hinter ihnen. Sie sind alle gezeichnet von den menschenunwürdigen Lebensbedingungen, die in der Fremde herrschten. Da sind die Alten, die sind ausgezehrt. Sie haben viel Leid erfahren. Einige von ihnen haben noch die Gefangennahme miterlebt und leiden unter diesem Trauma seit 70 Jahren. Aber der Großteil kennt nur die Gefangenschaft. Ein ganzes Leben lang unter Fremdherrschaft und die eigene Heimat ist völlig fremd. Und jetzt kommen sie zurück nach Jerusalem, wo sie beziehungsweise wo die Väter einst gewohnt haben, wo nun alles verwüstet und zerstört ist. Keine Felder mehr, keine Häuser und kein Tempel. Den haben die Besatzer damals mit zerstört. Man kann das alles nachlesen in dem zweiten Chronikbuch in den letzten Kapiteln, da ist das sehr genau beschrieben. Und ohne ihren Tempel, da ist vielen auch der Glaube abhanden gekommen. Wo soll denn da Gott sein, wenn sein Haus zerstört ist? Für viele ist mit dieser Zerstörung der Wohnung Gottes Gott selbst verschwunden. Lange Jahre haben sie jetzt ausgeharrt, ohne Hoffnung und ohne Licht. Und nun plötzlich dürfen sie aufgrund eines Erlasses des neuen Herrschers von Babylon wieder nach Jerusalem zurückkehren. Das allein ist eigentlich schon ein Wunder und einige verspüren auch wieder Hoffnung, aber die Freude darüber will sich noch nicht so richtig einstellen, weil die Wunden und Verletzungen der Gefangenschaft zu tief sitzen. Und nun kommt der Prophet Jesaja. Und er will den Menschen nichts verkaufen. Ja, er ist sich seiner Sache sicher. Und er weiß auch darum, dass seine Worte Gewicht haben. Ihm ist klar, dass die Sätze, die er dem Volk sagt, Konsequenzen haben. Aber er sieht da keinen persönlichen Vorteil. Er wird von Gott gesalbt und damit zu Gottes Sprachrohr. Und die dominante Ansage hilft dabei, sich Gehör zu verschaffen. Die Leidenszeit in der Fremde hat aus den Menschen elende und gebundene Gefangene gemacht, mit zerbrochenen Herzen. Sie trauern und sie sind betrübten Geistes. Das sagt alles unser Text. Ich selbst kann da wenig mitreden, ich bin nie ansatzweise in so einer Situation gewesen, aber ich kann gut nachvollziehen. Jetzt habe ich sie ja durcheinander gebracht. Aber ich kann gut nachvollziehen, dass es schon diese dominante Ansage des Propheten braucht, um eben diesen betrübten Geist, der vorherrscht, zu überwinden und sich Gehör zu verschaffen. Und der Prophet muss sich Gehör verschaffen, weil einfach seine Nachricht so wichtig ist. Er hat etwas Wichtiges zu sagen. Er hat nicht einfach so eine Durchhalteparole zu bieten wie: Mensch, Kopf hoch, wir schaffen das schon, mal gucken, wie es da aussieht. Es ist viel mehr. Gott gebraucht ihn, weil Gott zu dem Volk spricht. Gott spricht. Und das können wir hier an drei Dingen erkennen. Erstens, Gott spricht, weil nichts beschönigt wird. Alle Dinge, die den Ist-Zustand und die miserable Vergangenheit beschreiben, die werden angesprochen. Der ganze desolate Zustand des Volkes und auch des Landes, welches ja nun schon so lange verwildert, das wird alles benannt. Und das zeigt, dass Gott die Menschen und die Situation im Blick hat. Dass er die Leute kennt und dass er um ihre Probleme und um ihre Nöte weiß. Und daraus kann man schon Hoffnung schöpfen. Denn Gott, er hat zwar die Gefangenschaft zugelassen, aber er war immer da. Er weiß um sein Volk und er hat mit ihnen mitgelitten. Er kennt jedes zerbrochene Herz. Und er redet da auch nicht drum herum oder wischt es einfach vom Tisch, sondern es wird benannt. Gott spricht. Zweitens, Gott spricht, weil er Zuversicht und Hoffnung gibt. Zu jedem genannten Leid offenbart der Prophet die positive Alternative. Und das kann nur Gott, weil er darum weiß, was wir bedürfen. Er tröstet die Trauernden und er heilt die zerbrochenen Herzen. Er führt in den Lobgesang, wo gerade noch Betrübnis herrschte. Und das gilt für jeden Einzelnen. Auch wenn das hier pauschal an das Volk formuliert ist, Gott hat jeden im Blick. Und das Dritte, Gott spricht. Das erkennen wir auch daran, dass überhaupt nichts Neuartiges verheißen wird. Im Gegenteil. Der Text wiederholt in Treue die alten Verheißungen und bekräftigt sie wieder. Vers 8. Denn ich bin der Herr, der das Recht liebt und Raub und Unrecht hasst. Ich will ihnen den Lohn in Treue geben und einen ewigen Bund mit ihnen schließen. Das sind alles nur Wiederholungen. Immer wieder hat Gott mit den Israeliten diesen Bund erneuert. Er hat darauf hingewiesen, dass er gerecht ist. Er hat vor der Ungerechtigkeit gewarnt. Und das alles wissen die Israeliten schon. Sie kennen das aus den Erzählungen von ihren Urvätern. Und, wenn sie ehrlich sind, wissen sie auch, dass die Zeit der Gefangenschaft und des Leides eine Folge des ewigen Auflehnens gegen die Gebote und Richtlinien des ewigen Gottes sind. Selbst davor hat Gott sie gewarnt. Gott hat gesagt, ich mache einen Bund mit euch und werde für euch sein. Ich mit euch und ihr mit mir. Alles fein. Aber Sie haben sich von Anfang an dagegen aufgelehnt. Ihr wisst um die Geschichten, die Bibel berichtet da sehr detailliert über das ewig murrende Volk und später über die gottlosen Regierungen der vielen Könige. Aber Gott hat an seinem Bund festgehalten. Und er tut es immer noch, weil Gott treu ist und Gott spricht. So, aber was hat das denn mit uns hier zu tun in Ottendorf? Geht nicht die Verheißung im Text an die Trauernden zu Zion, so wird es ja direkt benannt? Wir sind doch gar keine Juden. Und wenn man den Text liest und die Position der Heiden betrachtet und der Fremden, dann kommen die doch relativ schlecht weg hier. Machen sie nicht nur noch die niederen Arbeiten und werden erwähnt, wenn es darum geht, das Volk Gottes zu bestaunen? Das sind alles berechtigte Fragen. Und wenn wir nur dieses Alte Testament und diese Worte von Jesaja hätten, dann ist es schon sehr schwierig, diesen Text auf uns zu beziehen, weil er ziemlich klar eben an die jüdische Bevölkerung gerichtet ist. Und es hat sich in vielen Dingen auch damals erfüllt, die Prophetien. Das Volk ist zurück nach Jerusalem gekommen und konnte neu beginnen. Das jüdische Volk hat sich wieder etabliert, hat das Land aufgebaut, auch mit der Hilfe der Fremden, und konnte mit Gottes Segen nach einigen Jahren sogar den Tempel wieder aufbauen und das Priestertum einführen. Und das hat in erster Linie mit uns hier natürlich wenig zu tun. Aber ich finde, in diesem Fall macht es uns die Bibel doch relativ leicht. Und damit kommen wir zum zweiten dominanten Menschen dieser Predigt. Auf wen ich hier hinaus will, das ist wahrscheinlich jedem schon ziemlich klar. Ich saß letzte Woche, statt die Predigt vorzubereiten, am Bett von meinem Sohn Kilian. Er konnte wieder mal schlecht einschlafen. Und da ruft er uns immer mal und sagt, Papa, kannst du nicht noch ein bisschen dich hierher setzen, bis ich eingeschlafen bin? Nur ganz kurz. Da ich mittlerweile weiß, dass dieses nur ganz kurz sehr dehnbar ist und ich ja eigentlich Predigt vorbereiten wollte, nahm ich den Predigttext mit, um ihn leise zu lesen und die Zeit zu überbrücken. Und dann dachte ich aber, vielleicht liest du ihm den auch laut vor, dann schläft er vielleicht noch ein bisschen schneller ein und dann kann ich endlich an die Vorbereitung gehen. Also habe ich ihm das vorgelesen und plötzlich unterbricht mich Kilian und sagt, stopp mal. Papa, weißt du, irgendwie erinnert mich das alles an was. Irgendwie erinnert mich das an Jesus. Und dann nennt er mir drei klare Eigenschaften von Jesus, den er kennt durch die Religionsunterricht und Kindergottesdienst, die er wiedererkannt hat. Er sagte, Jesus hat auch getröstet. Und er mag das Recht und er liebt den Raub überhaupt nicht. Und genau das ist es eben. Für uns Christen bekommt dieser Text erst durch unseren Herrn Jesus Christus dieselbe enorme Bedeutung, die er damals für das Volk Israel hatte. Manchmal macht es die Bibel uns nicht so leicht, da ist es doch schon eine Herausforderung, da Zusammenhänge zwischen Alten und Neuen Testament zu finden und das zu erkennen, aber im heutigen Fall, da könnte man quasi von einem theologischen Zaunspfahl sprechen, der uns hier serviert wird, den wir bei Lukas finden, im 4. Kapitel. Und wir lesen da, und er, Jesus, kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf und wollte lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, da fand er die Stelle, wo geschrieben steht, Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium der Armen, den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und da haben wir wieder diese Dominanz. Und es ist eben nicht die Verkäuferstrategie, die uns irgendeine Ware andrehen will. Ich glaube nicht, dass Jesus damals in seiner Heimatstadt enorm Freude daran hatte, sich öffentlich hinzustellen und zu sagen, übrigens, ich bin dieser coole Typ, von dem eure Schriften berichten. Jetzt geht's los, alles fein, ich bin da. Dieses Bekenntnis, das kann nur durch den Geist Gottes geschehen. Jesus musste dieses bekennen, weil er wirklich gesalbt war durch den Herrn. Und weil der Geist auf ihm lag. Ob nun Jesus ganz bewusst diesen Vers aus dem 61. Kapitel ausgesucht hat, oder ob er da ein wenig hineingeworfen wurde und geistgeführt die Erfüllung dieser Prophetie verkündet hat, das lässt sich schwer sagen. Aber es lässt sich klar sagen, dass er in seinem Leben auf Erden diese Behauptung bestätigt hat. Er hat die gute Botschaft gebracht. Er hat Freiheit verkündet und viele haben einen Lobgesang angestimmt, nachdem sie von ihrem betrübten Geist befreit wurden. Die Gefangenschaft durch Krankheit, Blindheit oder Besessenheit wurde durch Jesu Wirken in Freiheit umgekehrt. Durch Jesus und durch den Geist, der auf ihm lag. Und Jesus hat damals nicht gesagt, übrigens, heute hat sich dieses Wort wieder mal erfüllt durch mich. Bestimmt kommt es aber nochmal, da kommt jemand anders und es wird sich wieder erfüllen. Nein, heute hat sich dieses Wort erfüllt vor euren Ohren. Mit Jesu Auftreten und mit seinem Wirken und seinem Sieg über Tod und Sünde. Und damit wissen wir, dass Jesus derjenige ist, der uns die gute Botschaft bringt. Und wir selbst haben es ja als Christen erlebt in unserem Leben. Viele von uns sind befreit worden von der Gefangenschaft, in der sie gewesen sind, bevor sie mit Jesus als Herrn und Erlöser gegangen sind. Wir sind durch Jesus in die Freiheit geführt worden. Okay, wir kennen jetzt hier bei uns keine körperliche Gefangenschaft und niemand hat unser Haus und Grundstück verwüstet, sodass es jetzt wieder aufgerichtet werden muss. Aber im Alltag kennt jeder von uns auch die Situation, wenn immer wieder die Sünde versucht, uns gefangen zu nehmen. Wie schnell passiert es uns, dass wir uns, obwohl wir Gottes Zusagen wissen und seine Gebote kennen, uns bewusst dagegen entscheiden. Und später merken wir, wie uns Dinge binden und gefangen nehmen, obwohl wir doch mit Gott all das Gute haben können. Aber wie das Volk Gottes entscheiden wir uns so oft gegen den Weg mit Gott und meinen, auf eigenem Weg besser zu kommen und unabhängiger zu sein. Und die Trennung von Gott, die führt in die Gefangenschaft. Und es kommt zu zerbrochenen Herzen und der Geist wird betrübt. Und doch ist Gott treu und unendlich geduldig. Er hält sich an den Bund. Und mit Jesus hat er alles getan, um diesen Bund zu bestätigen und auch für uns zugänglich zu machen. Und er gibt uns immer wieder die Möglichkeit, umzukehren und neu anzufangen. Und aus diesem Bewusstsein heraus, dass wir mit Christus alles haben, dass wir selbst Befreiung und Heil erfahren, Daraus erwächst für uns auch ein Auftrag. Der Auftrag, selbst Verkünder dieser genialen Botschaft zu sein. Gott hat uns in die Freiheit geführt und Gott hat uns noch mehr geschenkt. Er selbst hat uns mit seinem Heiligen Geist ausgerüstet. Mit der Umkehr von der Welt hin zu Christus zieht der Geist Gottes bei uns ein. Das hat Jesus versprochen. Der Geist Gottes wohnt in dir. Und damit kannst du auch zu Recht behaupten, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir. Und das sind die Worte des Propheten Jesaja, und ebenso hat Jesus diese Worte für sich in Anspruch genommen. Und somit sind auch wir gesandt, die Freiheit zu verkünden und gute Botschaft zu bringen. Und wir dürfen da auch dominant und zielsicher auftreten, wie es schon so viele vor uns getan haben. Versteckt euch nicht hinter irgendwelchen Rednerpulten oder wo auch immer. Tretet mutig hervor und macht euch bewusst, dass der Geist des Herrn auf euch ruht. Es sind so viele, die warten in ihrer weltlichen Gefangenschaft auf Befreiung. So viele leben in Asche und sind zerbrochenen Herzens. Und Gott hält für sie die Freiheit und die Freude bereit. Lasst uns das gemeinsam in diesem neuen Jahr in dem Geiste Jesu verkünden. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.